Bianca, eine reiche und edle Gräfin von, war dreimal vermählt worden und allemal hatte man den Bräutigam getötet am anderen Morgen gefunden. Die allgemeine Sage ging, dass ein Geist, der in der Burg hause und dem Nichts entfliehen sei, dies getan. Kein Freier wollte sich mehr zeigen, so schön, reich und edel auch die Gräfin war und so geneigt auch ihr Vater gewesen sein würde, seine Einwilligung zu geben. Sie hatte von ihren Männern keinen geliebt und bloß den Willen ihres Vaters vollzogen. Ein junger Edelmann, mutig und verliebt, hörte von dieser Geschichte. Er sah die Braut, sie bezauberte ihn und er beschloss, sein Glück zu versuchen. Man will ihn abschrecken, er spottet über den Aberglauben und trägt sich ihrem Vater an. Diesem gefällt er außerordentlich, aber eben darum will der Vater die Heirat nicht zugeben. Don Lyra wendet sich an die Schöne selbst, die für ihn die erste Liebe empfindet, aber eben darum davor schaudert, ihm ihre Hand zu geben, weil sie ihn für unrettbar verloren hält. Er bringt es aber doch zuletzt dahin, dass in die Vermählung gewilligt wird. Er führt sie zum Altar und fühlt sich schon als den glücklichsten Menschen im Besitz seiner schönen Geliebten. Die Nacht kommt heran. Ich sehe die Frage in euren Blicken. Und wie geht's weiter?
Nichts und. Schiller bricht hier seinen Plan für eine Ballade ab.
Wahrscheinlich kommen auf jedes Buch, das Autoren in ihrem stillen Kämmerlein beenden und veröffentlichen, 5 oder 10 oder mehr Fragmente, bei denen sie nie zum Schluss kommen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Dem Autor gefiel die Idee nicht. Pitch nennen das neuerdings diese modernen, in Anglizismen ertrinkenden Schreiberlinge der selbstgefälligen Generation Z. Oder der Verlag lehnte einfach das Exposé ab. Man hat sich so vollkommen im eigenen Handlungslabyrinth, dem Plot, verirrt, dass man den Ausgang nicht mehr findet. Vielleicht ist es ein Schmerzensbuch, das man nicht beenden kann, weil es einfach noch nicht vorbei ist. Es kommt eine andere, im Augenblick viel wichtigere Geschichte in den Sinn. Der Tod nimmt einen den Bleistift aus der Hand. Man zerstört etwas aus der eigenen Sicht, Misslungenes wird krank, dement, nimmt Drogen. Ja, ihr lacht, aber Schriftsteller saufen, kiffen oder koksen während des Schreibens nicht. Wer schreibt, muss ein langweiliges, geregeltes und spießbürgerliches Leben führen. Eigentlich sollte er überhaupt nicht leben. Autoren verlieren Manuskripte, mal aus Schusslichkeit, mal auf der Flucht ins Exil. In Deutschland ist es ja bald wieder soweit. Sie haben eine Schreibkrise oder sie verlieren einfach die Lust. Meist geraten diese Fragmente erst lange nach dem Tod ihrer Autoren in die Öffentlichkeit. Häufiger als der darüber verzweifelnden Leserschaft lieb ist, siehe zum Beispiel George R. R. Martin, hören die Autoren mittendrin einfach auf, ihre ausufernden Geschichten zu Papier zu bringen. Für sich selbst haben sie in den Welten ihrer Fantasie die Geschichte längst zu Ende erzählt und oft schon Wort für Wort im Gedächtnis. Aber sie arbeiten gedanklich längst schon am Sequel oder, was ja gerade besonders in ist, am Prequel und etwas vollkommen anderem. Nichts, kein Verlagsdirektor, kein verzweifelter Leserbrief, keine Geldsumme, kann sie dazu bringen, das Ding endlich zu Ende zu bringen, das sie für sich selbst ja abgeschlossen haben. Schließlich ist der reine Schreibakt, das Herauspopeln der Buchstaben, Wörter und Sätze aus den Hirnwindungen so langweilig und unerfreulich, dass sich Autoren lieber mit allem anderen als dem langweiligen Schreiben oder gar dem Überarbeiten beschäftigen. Und schließlich gibt es Autoren, zu denen zum Beispiel der eingangs zitierte Friedrich Schiller mit seiner unvollendeten Balladenidee oder auch Nikolaus Klammer zählen, die haben so viele Ideen, die ihnen fast täglich in den Schoß fallen, dass sie unmöglich mit dem Schreiben hinterherkommen. Das mag ärgerlich sein, aber solche Fragmente haben gerade wegen ihrer Unvollkommenheit ihren ganz eigenen Charme. Sie sind wie Rätselaufgaben, die es zu lösen gibt, die dazu herausfordern, sie, zumindest in der Vorstellung, zu Ende zu erzählen. Hans-Heinz Evers hat das für Schillers Geisterseher getan. Einige unvollendete Romane von Balzac wurden kongenial von seiner Witwe beendet. Ich komme bei unserem nächsten Kaffeetreffen darauf zu sprechen, wenn es euch interessiert. Und auch die Ballade vom Anfang hat eine Fortsetzung erhalten. Ich habe sie weitergeschrieben. Wollt ihr sie hören? Habt ihr zu trinken? Sitzt ihr bequem? Also gut.
Das Geheimnis der Gräfin von Hohenlohe von Edgar Allan Poe. An einem recht sturmwindigen Abend Anfangs März des Jahres 1832 kehrte ich im Auftrage des New Yorker Mercury nach Paris zurück, um dem amerikanischen Publikum in einer Artikelserie von dem neuen Frankreich unter Louis Philippe Mitteilung zu machen. Freilich führte mich mein erster Weg nicht zur Dépendance der Wochenzeitung in der Rue de Vermicelle, sondern zu meinem alten Freund C. Auguste Dupin, den ich, wie ich erwartet hatte, in seiner kleinen, nach hinten hinaus gelegenen Bibliothek au Troisième Rue du Nord Faubourg Saint-Germain antraf. Da ich ihn von meiner Ankunft nicht benachrichtigt hatte, erwartete ich, ihn beim zwiefachen Genusse einer Meditation und einer Meerschaumpfeife zu überraschen. Zu meinem nicht geringen Verstaunen traf ich ihn jedoch bei den Vorbereitungen seiner Reise an, die ihn, nach der Größe des Schrankkoffers zu urteilen, in dem er seine Bücher verstaute, mindestens bis zur Insel Sumatra führen musste.
»Ah, Edgar, da sind Sie endlich. Ich habe Ihre Ankunft schon vor heute Nachmittag erwartet. Die Post wurde wohl aufgrund des Wetters aufgehalten.«
Rief Dupin seltsam erregt aus und umarmte mich so flüchtig, als hätten wir uns nicht vor Jahren, sondern erst vor Stunden getrennt. »Aber, Dupin«, erwiderte ich ernstlich erstaunt, »dies geht über mein Begreifen. Ich stehe nicht an zu sagen, dass ich bestürzt bin und mag meinen Sinnen kaum trauen. Wie war es möglich? Wie konnten Sie von meiner Ankunft wissen?« Hielt ich inne und musterte ihn scharf. Erneut war es ihm gelungen, mich mit seiner analytischen Begabung zu überraschen. Er lächelte mich freundlich an. Er schien wie früher ein ausgesprochenes Vergnügen an ihrer Übung, wenn nicht gar ihre pomphaften Zurschaustellung zu finden.
»Nicht jetzt«, hob er abwehrend die Hand. »Wir werden in den nächsten Tagen zur Genüge Gelegenheit finden, uns auszutauschen. Und ich will nicht zurückstehen, Ihnen zu sagen, wie sehr ich mich darüber freue. Aber nun drängt uns Wichtigeres.«
Er griff in seine weinrote Hausjacke. Obgleich Dupin durch die Affäre um den stibitzten königlichen Brief zu einigem Wohlstand gelangt war, hatte er sich noch immer nicht von diesem fadenscheinigen und hässlichen Kleidungsstück trennen können, in dessen unergründlichen Taschen er den größten Teil seines Hausrates aufbewahrte. Und wirklich beförderte er nach kurzer Suche einen Brief zutage, den er mir überreichte.
»Es steht mir fern, dramatisch klingen zu wollen, aber es geht für diesen Mal wohl um Leben und Tod. Deshalb finden Sie mich auch in einer aufgelösten und Ihnen noch nicht angemessen erscheinenden Eile. Aber lesen Sie selbst, mein lieber Edgar, lesen und urteilen Sie«, drängte er mich.
Ich öffnete den Brief, der nur aus einem einzigen Blatt bestand, und erstaunte mich über den Absender. »Treu angehörig, Weimar am Freitag, den 17. Februar 1832, Johann Wolfgang von Goethe«, las ich auf Deutsch am Ende der Seite in einer unruhigen, aber gut leserlichen Handschrift.
»Goethe?«
»Dupin, Sie überraschen mich aufs Neue. Sie befinden sich im Briefwechsel mit dem deutschen Dichterfürsten?«
»Nun, der alte Monsieur Consellier ist ein fleißiger Briefeschreiber«, erwiderte Dupin ruhig, während er erneut das Kofferpacken aufnahm, »zumal er seine Korrespondenz schon seit Jahren seinem Sekretär Lyon diktiert. Obgleich meine Wenigkeit ebenfalls eine dichterische Art erbrochen fühlt, ist es doch eher die gemeinsame Liebe zur Wissenschaft, die unseren Gedankenaustausch förderte.«
Ich nickte verwirrt. Wie wenig wusste ich von diesem Menschen, mit dem ich während meines ersten Paris-Aufenthalts die Wohnung geteilt hatte und der zu den wenigen Freunden zählte, die ich auf der Welt hatte. Umso mehr interessierte mich daher, welcher Natur der Briefwechsel zwischen Dupin und Goethe war. Ich öffnete also erneut das Blatt und las.
»Nach einer langen, unwillkürlichen Pause habe ich auf Ihr sehr wertes Schreiben, mein teuerster, Wahrhaftes zu erwidern, dass ich in unserer gemeinsamen Sache einige Fortschritte getan. Wir sind einig, Dupin, es war nicht Schillers Sache, mit einer gewissen Bewusstlosigkeit und gleichsam instinktmäßig zu verfahren. Vielmehr musste er mit mir über jedes, was er tat, reflektieren, woher es auch kam. Dass er über seine Ideen nicht unterlassen konnte, sehr viel hin und her zu reden, sodass er alle seine Stücke mit mir durchgesprochen hat. Dies gilt auch für die von Ihnen in Erwähnung gebrachte abgebrochene Erzählung,
die in der Tat, wenngleich sie insistierten, auf einem Zeitungsbericht beruhte, der Schillern in Jena um 1790 begegnete. Es ist ein eigenes Ding mit der Erinnerung. Sie erweiset sich wie ein neckisches junges Mädchen, das uns durch tausend Reize anlockt, aber in dem Augenblick, wo wir es fassen und zu besitzen glauben, unseren Armen doch wieder entschlüpft. Ich teile Ihnen noch in meinem letzten Brief mit, ich hätte kein Gedächtnis von der Geschichte und ihrer Fortsetzung, so wenig, als ich vom Abschluss der Geisterseher wüsste, habe mich jedoch geirrt. Tatsächlich ist mir bei einer Durchsicht meiner grenzenlosen Papiere der Name der Gräfin wieder eingefallen und ich weiß plötzlich auch erneut, ob der Mutmaßungen, die Schiller um den gewaltsamen Tod ihrer Ehegatten anstellte und wen er dieser ruchlosen Taten verdächtig machte. Verzeihen Sie Dupin, einem alten Manne, wenn seine Erinnerungen ein wenig sprunghaft erscheinen. Verzeihen Sie ihm abermalen, wenn er einer Grille, die ihm durchs Gehirn lief, nachging und in seinen Akten ein wenig Polizeikommissar spielte. Denn der Mensch will immer tätig sein und kann und soll seinen Eigenheiten weder ablegen noch verleugnen. Gar selten tut er sich selbst genug, desto tröstender ist es, anderen genug getan zu haben. Daher darf ich Ihnen die Mitteilung weiterreichen. Die verwitwete Gräfin Bianca von Hohenlohe, da steht nun endlich ihr Name, lebt noch und erfreut sich guter Gesundheit. Sie hat sich nach dem so tragischen wie rätselhaften Tod ihres vierten Gatten nicht mehr verheiratet und lebt von der Welt geschieden auf dem Gute ihres seligen Vaters, des Grafen Ludewig von Metzenstein im Thüringischen. Bei einem unserer wöchentlichen Treffen gelang es mir nun, die Großherzogin Maria Pawlowna zu bereden, die Gräfin zum Frühlingsfest an den Hof zu laden. Ich bin überzeugt, aus dem Munde der Hauptperson Näheres über unseren Fall und darüber zu erfahren, ob den Schillern mit seiner Verdächtigung betreffs der Morde recht dachte und ob es ihm an den Kräften fehlte, die eigentümlichen und wahren Motive zu finden. Verzeihen Sie diesem verspäteten Blatte. Ungeachtet meiner Abgeschlossenheit findet sich selten eine Stunde, wo man sich die Geheimnisse des Lebens vergegenwärtigen mag. Treu angehörig, Weimar am Freitag des 17. Februar 1832, Johann Wolfgang von Goethe. Ich legte das wertvolle Papier vorsichtig auf den Büchertisch. Ein interessanter Brief, Dupin in der Tat. Auch wenn ich nicht behaupten kann, alles verstanden zu haben, aber aus welchem Grund meinen Sie denn, es ginge hier um Leben und Tod? Und weshalb packen Sie? Sie fahren doch wohl nicht nach Deutschland. Direkten Wegs ins Großherzogtum von Sachsen-Weimar-Eisenach, an den Frauenplan zu Weimar, zu dem Herrn Geheimrat Goethe, um explizit zu sein. Ich habe eine Privatpost abonniert, die uns noch heute Nacht gen Frankfurt befördert. Ach, was gäbe ich für eine Personenbahn, wie sie eben zwischen Manchester und Liverpool eröffnet wurde. Die Zeit läuft uns davon. Wenn ich den Brief nur eher bekommen hätte. Mit diesen zornigen Worten warf mein Freund ein letztes Buch in seinen Koffer und schloss ihn mit Nachdruck. Nun erst sah er auf und mein Erstaunen. Er seufzte leise und kramte aus der abgründigen Jackentasche seine Uhr hervor. Dann setzte er sich in seinen Ohrensessel und wies auf meinen Platz ihm gegenüber, der mir nicht danach aussah, als habe ihn Dupin in den Jahren, in denen ich ihn nicht mehr beansprucht hatte, jemals verrutscht. Und während ich mich ebenfalls setzte, war mir, als wäre ich in der Zeit zurückgegangen zu jenen Abenden, an denen wir hier nur mit der Hilfe des Verstandes Kraft, Dupins versteht sich, die rätselhaftesten Verbrechen aufzuklären vermochten. Einige Minuten werden uns noch bleiben, teurer Edgar. Sie haben doch, wie ich vermute, Ihr Gepäck noch bei sich, sagte Dupin und führte mich zurück in die Gegenwart dieses unfreundlichen Märzabends. Wie immer blätterte er in meinen Gedanken wie in einem geöffneten Buche. Da ich direkten Weges von der Kutsche zu Ihnen eilte, ließ ich die Koffer unten bei der Concierge unterstellen, hoffte ich doch wieder bei Ihnen Wohnung und Logis zu finden. Aber ist denn der Herr von Goethe krank? Sein Brief rechtfertigt eine solche Vermutung nicht. Nach dem plötzlichen Tode seines Sohnes August vor 2 Jahren in Rom schien es schon mit ihm zu Ende zu gehen, aber nun erfreut sich der Geheimrat, soweit mir bekannt, wieder einer für sein hohes Alter außerordentlichen Gesundheit, wenngleich mir sein Herz angegriffen erscheint. Er meidet Tod und Leiden jedoch wie der Teufel das Weihwasser. Nach seinem Brief muss ich allerdings besorgen, dass er sich eben jenen ins Haus geholt hat. Sie sprechen von der Witwe Dupin, jener Gräfin zu Hohenlohe, vermutete ich. Oder von ihrem Umwelt,
Wir wollen da keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die objektive Tatsache ist nun, diese wahrhaft schwarze Witwe hat alle ihre Ehemänner überlebt und jeder von ihnen wurde aufs Grausamste ermordet. Die Pearl legte wie in einem Gebet die Finger aneinander und hob sie an seine Lippen. Er genoss diese dramatischen Pausen. »Ja, ich fürchte auf das Schlimmste«, folgerte er dann besorgt und schien gewillt, weitere Mitteilungen zu machen. In diesem Moment wurde er jedoch in seinen interessantesten Ausführungen von der Concierge gestört, die an der Tür der Lesestufe klopfte und die Ankunft der bestellten Extrapost meldete. Die Pearl sprang auf. »Die Gräfin wird zum Frühjahrsfest in Weimar erwartet. Folglich müssen wir unbedingt vorher beim alten Goethen sein«, rief er. »Helfen Sie mir mit meinem Koffer, Edgar? Was stehen Sie denn da noch herum? Sie kommen, Sie! Jede Minute ist kostbar!« »Hätten Sie sich nicht verspätet, könnten wir morgen früh schon in Reims sein.« Gehorsam trat ich vor. »Aber Dupin, denken Sie an meine Arbeit. Ich kann doch nicht einfach...« fiel mir ein. Ich ließ den Koffer wieder fallen. Dupin stolperte mit seinem Gewicht nach vorn. »Machen Sie sich keine Gedanken, dafür ist längst eine Lösung gefunden. Ich habe kürzlich die Bekanntschaft eines jungen Deutschen gemacht, der gleich Ihnen vor Ort ist, für seine Zeitung über die französischen Zustände zu berichten. Er wird Ihnen seinen Artikel für den März überlassen, Sie brauchen ihn dann nur mehr ins Amerikanische zu übertragen. Und seien Sie versichert, dieser Herr Henri Heine denkt auch so republikanisch wie Ihr Publikum in den Staaten.« Was konnte ich noch sagen? Welche Ausflüchte vorbringen? Bin ich doch immer leicht formbares Wachs in den Händen meines Freundes gewesen und, ich gestehe es, nur allzu leicht, zu solch einem formidablen Abenteuer zu überreden, das mich zudem der Bekanntschaft eines bewundernden Dichters nahe brachte. Spielte ich doch nach meiner unglücklichen Militärzeit ernsthaft mit dem Gedanken, ebenfalls Schriftsteller und berühmt zu werden. So darf es nicht Wunder machen, dass ich entschlossen Dupins Schrankkoffer wieder aufnahm und uns der Dämmer eines windigen und regnerischen Märzmorgens bereits etliche Meilen hinter Paris über aufgeweichte und holprige Landstraßen eilend fand, mit dem Ziel, das Leben des Herrn von Goethe zu retten.
Und?
Nichts und. Auch dies ist ein Fragment. Und Nikolaus Klammer bricht hier ab.
Dies war die dritte Folge der fünften Season meines Podcasts Nikolaus erzählt. Visio di Donna von Aldo Romano, interpretiert der Heinz Christian, und euer Erzähler war Nikolaus Klammer.
Von diesem Podcast gibt es selbstverständlich auch wieder eine YouTube-Version. Meine Bücher sind überall im Buchhandel erhältlich und ich würde mich freuen, wenn wir uns in den zeitgenössischen Gasthäusern Instagram oder Tweets begegnen und austauschen würden.